Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Hallo Julius, wir hören uns ja schnell wieder.
Ja, ging schnell. Wir haben diese Woche noch über Nationalmannschaften gesprochen und jetzt können wir auch schon wieder über Clubfußball sprechen. Die Bundesliga ist dann doch endlich zurück. Nach zwei Spieltagen mussten wir ja diese Pause hinnehmen und jetzt geht's dann eben auch endlich weiter. Das ist eine schöne Sache für uns, weil wir endlich jetzt mal ein bisschen mehr auch in den Bundesliga-Rhythmus vielleicht reinfinden können. Gleichzeitig, kann man auch schon sagen, geht nächste Woche auch noch das internationale Clubgeschäft dann los. Die Champions League in neuer Form startet. Werden wir hier auch noch sicherlich nächste Woche dann Montag in einer anderen Folge besprechen. Heute aber wirklich voller Fokus wieder auf die Bundesliga. Wir sind zurück. 9 Spiele erwarten uns. Über die sprechen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und die Quoten, die wir hier nennen, können sich jederzeit nach der Aufnahme noch verändern. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das wie immer das Vorwort und jetzt am Freitagabend, wir gehen einfach direkt rein, 3. Spieltag Bundesliga, erwartet uns direkt der Tabellenführer im Duell Dortmund-Heidenheim und er heißt nicht Dortmund, Alex. Das ist schon mal die erste, vielleicht kleinere Überraschung nach zwei Spieltagen. Natürlich nach zwei Spieltagen alles nicht so aussagekräftig, aber ja, Heidenheim, beide Spiele gewonnen, scheint im Gegensatz zu dem, was du vielleicht auch in der Vorschau erwartet hast, wieder eine ordentliche Heidenheimer Saison werden können. Und ja, auf der anderen Seite haben wir Dortmund. Da muss man sagen, natürlich auch noch kleine Stichprobe, aber es könnte irgendwie auch wieder eine typische Dortmunder Saison werden, gerade wenn ich das Bremen-Spiel, das Unentschieden nämlich im Kopf habe, was es am letzten Spieltag gab.
Ja, es ist sogar ein perfekter Start für Heidenheim, nicht nur wegen der Bundesliga, sondern in der Conference League Quali haben sie auch beide Spiele gewonnen, sind in die Conference League eingezogen, deswegen ja, perfekter Start für Heidenheim, wirklich auch bemerkenswert starker Start, dass da gar kein Punktverlust, muss man ja fast schon sagen, aus Heidenheimer Sicht dabei war, ist absolut bemerkenswert. Und deswegen, Julius, werden die vor Selbstvertrauen strotzen, denke ich. Für die kam natürlich die Länderspielpause dann zur Unzeit für die Heidenheimer, denke ich, so gut drauf, wie die waren. Für den BVB vielleicht mit einem besseren Timing. Jetzt stellst du natürlich nie deine Nationalspieler gerne ab, erst recht nicht früh in der Saison. Aber ich glaube, Nuri Sahin und Co., den tat es gut, da mit den verbliebenen Spielern ein bisschen dran zu arbeiten im Training, denn gerade spielerisch, fußballerisch sah das ja noch nicht so prickelnd aus, was der BVB bisher gezeigt hat.
Ja, man hat eigentlich die alten Probleme auch nach dem Trainerwechsel so ein bisschen weitergetragen bis jetzt spielerisch, also oder sie zumindest noch nicht rausbekommen, das kann man vielleicht eher sagen, sowohl beim Auftaktspiel gegen Frankfurt, wo dann eben schon auch ja individuelle Qualität von Gittens gefragt war, um das Spiel für sich zu entscheiden, als auch gegen Bremen, wo die dann eben nicht zu einem Tor geführt hat und wo man dann am Ende auch mit einem ja doch enttäuschenden Unentschieden vom Platz gegangen ist am Ende. Also da fehlt vor allen Dingen in der Offensive weiter Dynamik, die irgendwie eigentlich die ja, Größe des Clubs, die Gehaltskosten, ja auch die Namen, die da rumlaufen, ein bisschen rechtfertigt. Ne? Einfach die Möglichkeit, da wirklich jede Mannschaft auseinanderzuspielen, die haben wir weiterhin auch in dieser Saison dann eben nicht vom BVB bis jetzt gesehen. Trotzdem natürlich super besetzt. Länderspielpause vielleicht da tatsächlich auch dankbar alleine, weil Guirassy sich weiter an die Mannschaft heranspielen konnte, der natürlich auch ein wichtiger Faktor sein wird in Zukunft, um dann eben auch nochmal anders das Ganze spielerisch anzugehen als mit einem Bayer zum Beispiel, wo es eben wieder mal noch nicht so gut geklappt hat, weil man vielleicht auch sich noch nicht so gut kennt. Guirassy natürlich ein anderer Spielertyp, anderer Stürmertyp, den du anspielst, damit er ein Tor erzielt und nicht nur über Laufwege und Co. Also ich glaube schon, das hat ihnen da vielleicht ganz gut getan. Ich kann mir auch vorstellen, wir haben vor der Saison geredet, Alex, wir finden die Transfers spannend, Kader liest sich nicht schlecht, dass sie noch besser reinfinden werden in ein gemeinsames Spiel wieder, wenn die Saison ein bisschen weitergeht. Da vielleicht natürlich blöd, wenn Nationalspieler jetzt wieder abgereist sind und dieser Prozess, sich erst zusammenspielen zu müssen, noch ein bisschen fehlt. Denn das ist eben Heidenheim gelungen. Ne? Trotz der Abgänge von Kleindienst, von Beste ist es so, dass man da sehr, sehr gut dastand und vor allen Dingen eben weiterhin Schmidts Handschrift merkt. Und da im Vergleich, wenn du irgendwas sagen willst, wo Heidenheim vor Dortmund ist, dann ist es eben bei dieser ja, Klarheit im System und der Umsetzung der Spieler, die alle wissen, was sie zu tun haben.
Ja, das gilt ja auch für Wanner, ne? Den Bayern-Neuzugang, der, glaube ich, in den ersten zwei Spieltagen die Entdeckung der noch jungen Saison ist, der Shootingstar der in der jungen Saison ist. Und von daher wird er, glaube ich, wird Heidenheim auch Dortmund einige Probleme machen. Haben sie ja auch letztes Jahr, wir erinnern uns. Die BVB findet es natürlich nicht ganz so gerne, aber beide Spiele gegen Heidenheim endeten Remis. Der BVB konnte schon letzte Saison die Heidenheimer nicht besiegen in beiden Spielen. 2:2 endete es ja in Dortmund damals. Das Spiel war ja genauso früh, ne? War ja auch schon der dritte Spieltag. Da ging man auch davon aus, ja, der BVB gegen den Aufsteiger, ein kleines Licht. Das wird ein lockerer Heimsieg. Dann führten sie ja, meine ich, auch 2:0. Und zack, hinten raus gab es die Überraschung und die Stimmung war nicht ganz so gut um Terzic und Co. Ich bin gespannt. Also es könnte minimale Parallelen geben. Zumindest ist es wieder der dritte Spieltag und wieder in Dortmund und wieder tritt Heidenheim als Underdog an und wieder mit Selbstvertrauen. Stolpern sie, die Borussen, Julius?
Würde ich nicht ausschließen wollen, deswegen gefallen mir die Quoten hier auch überhaupt nicht. 1,3er, 1,4er Quoten im Schnitt auf Dortmund sind mir zu niedrig dafür, dass ich da durchaus Potenzial sehe für einen mindestens kleinen Ausrutscher. Die Unentschieden-Quoten, du hast es angesprochen, letztes Jahr beide Spiele unentschieden. Bis jetzt die Form könnte auch nahelegen, dass es vielleicht so ausgeht. Die sind bei 5,15 super hoch im Schnitt, ne? Also, das ist tatsächlich ein Tipp, wer natürlich auf Risiko geht, immer mit einem Dreiweg-Tipp, aber wer da die Fünferquoten sieht, das ist ein Ergebnis, was ich mir tatsächlich vorstellen kann. Logischerweise auch die doppelte Chance auf Heidenheim hoch, obwohl ich mir ja eben persönlich nicht vorstellen kann, dass es den Sieg in Dortmund gibt. Das wäre mir ein Schritt zu weit. Aber diese hohen Unentschiedenquoten, die finde ich interessant. Ansonsten finde ich auch deutlich interessanter als die Dortmundquoten, drauf zu gucken, dass beide Teams treffen. Da gibt es zumindest 1,80er-Quoten, ein ganzes Stück höher als eben der Tipp auf Dortmund im Dreiweg. Auch das kann ich mir bei diesem Duell am Ende sehr gut vorstellen, dass wir hier mindestens ein Tor auf jeder Seite sehen.
Da gehe ich tatsächlich mit und ich setze noch einen drauf. Ich glaube, der BVB gewinnt aber mit Gegentor. Da findet man nämlich schöne 2,50er, 2,60er, 2,70er-Quoten, je nach Wettanbieter vor. Und das gefällt mir persönlich gut. Ich sehe den BVB trotzdem vorne zu Hause, haben sie eine Wucht. Sie sollten, denke ich, jetzt auch ein bisschen was für den Schwung tun, den sie ja brauchen. Nächste Woche geht die Champions League los, ne? Dann musst du auch reinstarten mit einem Sieg. Sie haben einen recht. Ja, wie heißt es in der Ligaphase, ein unbequemes Schedule, einen Spielplan erwischt, wo es den ein oder anderen Brocken gibt, da brauchst du ein bisschen Selbstvertrauen. Ich glaube, man will auch nicht direkt wieder schlechte Laune haben, ne? Ein Punktverlust gab es schon, der Auftritt in Bremen war auch nicht prickelnd und dann gleich wieder gegen Heidenheim patzen, das wäre mir zu viel Negativität und Heidenheim kann ja auch nicht so weiter siegen, Julius. Deswegen gehe ich auf den BVB-Sieg, aber Wanner hat mir gut gefallen, das Offensivspiel von Heidenheim funktioniert, sie haben Selbstvertrauen, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie treffen können, vielleicht können sie den BVB zwischenzeitlich auch ärgern, wer weiß, vielleicht geht Heidenheim in Führung, da wird alles ein bisschen kribbeliger, hektischer, aber am Ende sollte der BVB das gewinnen, vielleicht nur 2:1, vielleicht höher, aber mit Gegentor gut vorstellbar zu schönen 2:60er-Quoten.
Das, genau, würde ich alles auch im Bereich des Möglichen sehen. Wie gesagt, auch die Unentschieden-Quote finde ich hier noch sehr spannend und würde sagen, wir wechseln mal auf den Samstag rüber dann. Da spielte Gladbach gegen Stuttgart. Das ist das erste Duell, was wir hier auf dem Zettel haben. Und ja, die Gladbacher mit einem Sieg aus zwei Spielen und die Stuttgarter, Alex, mit keinem Sieg aus den ersten zwei Spielen. Wir haben uns vom Supercup dann doch vielleicht ein bisschen zu sehr blenden lassen. Man sieht schon, ja, es gab ein paar Abgänge gegen Mainz, 3:3 am Ende, vor allen Dingen defensiv natürlich dann auch wieder sehr schwach, dass man da eine Führung nicht nur aus der Hand gegeben hat, mehrfach eine 2-0-Führung und eine 3-2-Führung, sondern die ja auch wirklich erst selber in Führung gegangen, in der 88. dann in der 94. auch noch das Ausgleichstor wieder kassiert. Sehr wildes Spiel, natürlich gehört das irgendwie dazu zu diesem Punkt, dass sie auch mal attraktiv spielen, klar, aber es will noch nicht wieder so richtig die Balance finden, die es letztes Jahr eben nicht nur schön, sondern auch erfolgreich gemacht hat, ne?
Ja, wildes Spiel, hast du es genannt. Könnte man hier, glaube ich, drüber schreiben über diese Paarung. Also zumindest ich würde es drüber schreiben wollen, denn das erwarte ich so ein bisschen. Die Gladbacher haben mir bisher gut gefallen, auch schon gegen Leverkusen, wo es ja unglücklicherweise dann spät, sehr, sehr spät in die Hose ging. Aber da hätten sie sich einen Punkt verdient gehabt und haben gezeigt, hey, da steckt wirklich was in der Mannschaft drin. Kleindienst tut dieser Mannschaft sehr, sehr gut. Dann haben sie in Bochum gewonnen. Also das war ein positiver Auftritt oder Auftakt, auch von den Auftritten her von Gladbach. Jetzt hat Stuttgart natürlich eigentlich auch ja, erst sehr, sehr schwach gespielt in Freiburg, danach eigentlich gut gespielt. aber hinten halt nicht sattelfest und aufmerksam genug gewesen. Verdient hätten sie es gehabt, das Spiel zu gewinnen, aber es ging halt mit 3-3 auch wieder ein bisschen in die Hose. Und so hat der VfB ein bisschen Druck und beide Mannschaften, wie gesagt, haben ja eigentlich guten Fußball drin. Deswegen erwarte ich hier vielleicht auch, ja, ein wildes, ein spektakuläres Spiel, das, wie ich finde, im Dreiweg, Julius, schwer zu tippen ist.
Tatsächlich schwer zu tippen, auch weil die Quoten auf Stuttgart dann doch deutlich niedriger nochmal sind als die auf Gladbach. Und da hätte ich mir dann doch ein bisschen mehr Angleichung irgendwie gewünscht nach dem Auftakt in diese Saison. Sieht Stuttgart dann nicht als relativ deutlichen Favorit mit 2-2er-Quoten gegenüber 2-8er- bis 2-9er-Quoten auf die Gladbacher. Macht tatsächlich ja für Kombispieler sogar die doppelte Chance auf Gladbach hier anspielbar. Ne? 1-6er, 1-6-5er-Quoten kriegen wir auf die Gladbacher, dass sie hier gewinnen oder unentschieden spielen. 2 von 3 Spielausgängen in einem schwer zu tippenden Spiel, da sind wir uns einig. Finde ich auch nicht komplett verkehrt. Also könnte man sich sogar mal angucken. Ich glaube tatsächlich ähnlich wie du, das schließt sich dann ein Spektakel an. Wir werden hier over 2,5 Tore sehen. Wir werden hier beide Mannschaften auf der Anzeigetafel sehen. Ob das dann 2-1, 3-2 in die eine, andere Richtung kippt, doch beim 2-2 bleibt. Wie gesagt, da tue ich mich auch schwer im Dreiweg, aber Tore auf beiden Seiten mehr als 2 in diesem Spiel insgesamt. Ich glaube, darauf können wir uns einigen und das sind so die Tipps, die hier naheliegen.
Da sind wir uns tatsächlich sehr, sehr einig. Ich will aber hinten raus noch eine Statistik loswerden, die ja ein bisschen für die Gladbacher spricht, nicht so sehr für die Stuttgarter, denn die Gladbacher haben nur eine der letzten 10 Heimspiele in allen Wettbewerben gegen den VfB verloren. Nur eines. Bei 6 Siegen und 3 Remis und nur eine Niederlage. Also zeigt schon auf, Stuttgart in Gladbach, das könnte ein bisschen kitzlig wieder werden. Und wir wissen ja, oder vielleicht wissen es alle noch nicht, aber dann sage ich es jetzt. Am Dienstag steht das ganz große Highlight für den VfB an. Champions League nach 15 Jahren Absenz bei Real Madrid im Bernabéu, direkt zum Auftakt. Das ist natürlich dann auch ein Kracher. Jetzt lass die hier in Gladbach wieder nicht gewinnen, vielleicht verlieren. Im Bernabéu wird es auch nicht ganz so leicht, Julius. Dann könnten wir auch gleich 4 Spiele ohne Sieg haben und dann geht es schon gleich los beim VfB. Oder anders gesagt, du kannst ja natürlich Selbstvertrauen für das Spiel in Madrid holen, aber gleichzeitig, vielleicht steckt es auch noch ein bisschen im Hinterkopf. Das macht die Gemengelage auch vor diesem Spiel sehr, sehr schwer. Und deswegen bin ich bei dir, beide treffen over 2,5 auf meinen Tipp, aber im Dreiweg heikel.
Und wenn, dann hat man zumindest auch deine Statistiken, um nochmal die doppelte Chance auf Gladbach zu rechtfertigen, wenn man in die Richtung gehen will. Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel bei uns auf der Liste. Freiburg gegen Bochum. Ich habe schon angesprochen, Freiburg direkt zum Auftakt gegen die Stuttgarter gewinnen können in dieser Saison. Also da sehr positiver Auftritt, muss man sagen. Gegen die Bayern hat es nicht geklappt am vergangenen Wochenende. Und man muss auch sagen, ja, mit dem 2-0. Ich glaube, am Ende beschreibt es das Spiel ganz gut. Man war nicht komplett unterlegen oder wurde überrannt, aber ich fand schon, dass man auch gemerkt hat, okay, auf dem Level der Bayern agiert man dann in gewissen Situationen nicht. Deswegen geht die Niederlage für mich in Ordnung. Trotzdem schmälert sie jetzt nicht den Eindruck komplett, den man am ersten Spieltag von ihnen gesehen hat. Es sind immerhin noch die Bayern in Bayern. Bei den Bochumern hast du eine schwere Saison vorhergesagt und es geht zumindest am Anfang in die Richtung. Beide Spiele jetzt verloren, 0 Punkte, damit auch auf einem direkten Abstiegsplatz, auch wenn das natürlich jetzt nach 2 Spieltagen alles in der Tabelle noch nicht so aussagekräftig ist. Trotzdem, ja, Freiburg wird die nächste schwere Aufgabe für Bochum.
Ja, definitiv. Schwer war es auch zuletzt, denn sie haben die letzten 5 Spiele alle verloren gegen Freiburg, die Bochumer. Also das macht jetzt nicht so viel Hoffnung. Und ich fand Freiburg ja auch überraschend stark gegen Stuttgart. Klar, in München bei den Bayern ist es immer schwierig. So schlecht waren sie jetzt da auch nicht unterwegs. Von daher sind sie für mich hier der klare Favorit. Der VfL wird wieder alles raushauen, aber die Frage nach der Qualität im Kader, ne, die ist halt einfach eine große. Sie haben kaum bis gar nichts investiert im Sommer, kaum Neuzugänge geholt, in Stöger den besten Mann der letzten Saison verloren, der geht ihnen ab. Ich habe einfach ja mehrere Fragezeichen beim VfL. Sie haben es ja in Leipzig zum Beispiel nicht schlecht gemacht, aber es fehlt halt ein Ticken die Qualität und ich glaube, in Freiburg wird es dann auch nichts zu holen geben. Deswegen gehe ich auf den Freiburger Heimsieg hier.
Ja, dann können wir das hier tatsächlich kurz halten, weil ich da gar nicht mehr so viel hinzuzufügen habe. Ich sehe es genauso. 1,7er-Quoten gibt es auf den Heimsieg für die Freiburger. Ist durchaus im anspielbaren Rahmen. Gegen Bochum ist man Favorit. Und ich glaube, man kann dieser Rolle am Ende gerecht werden. Und damit sprechen wir, Alex, über die Gefallenen, über die Loser der Nation. Bayer Leverkusen. Verloren. Ein Fußballspiel verloren. peinlich, oder? Also, ich weiß gar nicht, was man da noch sagen muss.
Ja, sie sind es nicht mehr gewohnt zu verlieren, ne? Das kann man schon sagen, ja. 2-3 gegen Leipzig vor der Länderspielpause, das war ein Schock, ne? Du bist ja immer noch unter Schock, wie ich merke.
Ja. So richtig unter Schock ja nicht. Das Schlimme war, wir haben ja vorher über das Spiel geredet und beide gesagt, naja, also ist schon so, dass Leipzig da mithalten kann. Ist schon so, dass man traut sich nicht mehr zu sagen, jetzt endet diese Serie. Aber unentschieden oder vielleicht sogar das Kippen in unserem Gespräch kam schon raus, dass wir das Leipzig zugetraut haben. Es kommt für mich jetzt auch nicht aus dem Nichts. Es ist eine neue Saison. Dieser Nimbus ist auch früh gebrochen. Damit steht für mich fest, wir reden weiter über eine gute Fußballmannschaft. Aber es wird sicherlich eine Saison, durch die man nicht immer nur so durchfliegt wie die letzte. Und das zeigt eben so ein frühes Reißen dieser Serie. Ja, der HSV länger ungeschlagen weiterhin als Bayer Leverkusen. Das ist ein wichtiger Fakt, den man dazu auch nochmal sagen muss. Jetzt geht's gegen Hoffenheim nach den Leipzigern. Ähnlich beliebter Verein. Was glaubst du? Kann sich Leverkusen erholen?
Ja, glaube ich schon. Gut, die eine Serie ist jetzt vorbei. Nach wie vielen Spielen waren es? 36, glaube ich, ne? Aber man kann ja eine neue starten. Sie muss ja auch nicht ganz so lange gehen. Aber zumindest glaube ich, eine neue kann begonnen werden. Und die beginnt dann natürlich nicht nur mit keiner Niederlage, sondern ich glaube mit einem Sieg in Hoffenheim. Es ist Hoffenheim. Die sind hinten offen wie ein Scheunentor. Schon seit Jahren kriegen sie die Defensive nicht strukturiert. Auch in der Saison hat man es ja wieder gesehen. Ne? Schon 5 Gegentore in 2 Spielen bekommen, 2 direkt zu Hause gegen Holstein Kiel. Das war auch wieder ein schöner Schlagabtausch. In Frankfurt gab es 3 Dinger. Da wird sich Leverkusen so ein bisschen die Finger lecken. Also zumindest werden sie viel Platz haben, um ihre Gegenstöße, Konter und Tiefenläufe und etc. zu machen. Hoffenheim kann nicht seriös verteidigen und wird dann große Probleme haben, irgendwas Zählbares gegen Leverkusen mitzunehmen. Und ich glaube, es gibt dann eben nichts Zählbares. Also Sieg Leverkusen und Start einer neuen Serie. Und ich habe auch eine Statistik, die das untermauert, Julius. Moment. Hoffenheim hat nur gegen die Bayern mehr Spiele verloren in der Bundesliga als gegen Leverkusen. 19 Niederlagen sind schon. Also auch eine klare Sache. Deswegen, ich glaube, das könnte sogar so klar werden, dass man Richtung Handicap überlegen könnte.
Das wäre mein kleiner Zusatz noch gewesen. Ich könnte es mir hier tatsächlich auch vorstellen, dass man Richtung Handicap tippen kann. Da sind die Quoten dann auch sehr lukrativ. Und man kann eben ja sich durchaus vorstellen, du hast es gesagt, Hoffenheim kann einfach defensiv nicht unbedingt mithalten auf dem Level, was Leverkusen offensiv zu bieten hat. Und wenn man dann darauf guckt, dass sie vielleicht auch doch durchaus ein kleines Statement setzen wollen, nachdem diese Siegesserie jetzt oder diese ungeschlagene Serie gerissen ist, könnte ich mir vorstellen, dass es da tatsächlich relativ attraktive Quoten Richtung Handicap zu holen gibt. Und damit würde ich sagen, lass uns direkt weitergehen zu den Leverkusen-Besiegern, zu den Leipzigern. Die haben es eben geschafft, am Ende diese Serie zu brechen. Und jetzt müssen sie gegen Union Berlin ran. Auch hier, ja, leider zieht sich so ein bisschen durch. Leipzig zu Hause gegen Union Berlin mit dem Sieg gegen Leverkusen im Rücken. Werden wir wahrscheinlich gar nicht so viel Möglichkeiten oder Spielausgänge diskutieren können, oder Alex?
Weiß ich nicht, denn die Unioner waren ja zumindest, wenn auch nicht in der letzten Saison, aber die Jahre davor immer so ein bisschen der Angstgegner. Ne? Es gab ja 3 Union-Siege in Folge, alle mit 3:1 im Jahr 2022 oder 2022-23, aber letztes Jahr war es zweimal recht klar. Da gewann Leipzig 3:0 in Berlin und 2:0 zu Hause, also beide Mal kam das Handicap an, beide Mal schoss Union kein Tor. Wer weiß, geht es eher in die Richtung davor, dass Union unbequem sein kann und sie überraschen kann, oder wird es eher wieder eine klare Sache? Ich tue mich da ein bisschen schwer, das zu beantworten, glaube aber am Ende, dass wir vielleicht in der Mitte landen. Also sprich, der Leipzig-Sieg, aber vielleicht ein knapper.
Der Leipzig-Sieg, aber ein knapper, ja. Also ich, wie gesagt, ich komme auch nicht vom Leipzig-Sieg weg, leider.
leider.
Also völlig unvoreingenommen.
Völlig.
Ja, ob es eng wird, klar, ist eine Möglichkeit, dass Union Berlin dir das Leben ein bisschen zur Hölle macht, aber gerade zu Hause, glaube ich, wird es am Ende gelingen, das Spiel zu gewinnen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar zu null gelingt am Ende, so wie es auch gegen Bochum dann am Ende gelang. Ne? Also nicht unbedingt berauschender Auftritt gegen einen, ja, eine Mannschaft aus dem unteren Drittel, aber man kann das Ganze irgendwie mit einem 1-0, 2-0 über die Bühne bringen. Das ist so etwas, was ich mir da tatsächlich auch vorstellen kann in die Richtung. Und würde sagen, dann können wir tatsächlich auch relativ schnell auf das Spiel den Deckel drauf machen. Außer du hast
Eine
noch.
Sache noch, bevor wir den Deckel drauf machen. Eine Serie muss man noch nennen von Leipzig, denn die sind seit 13 Spielen ungeschlagen. Also wenn wir schon die Serie von Leverkusen nennen, die natürlich Rekorde gebrochen hat. Diese kleine Serie ist ja auch beachtlich, der Leipziger kann man auch nennen. Also 13 Spiele ohne Niederlage, 9 davon gewonnen, 4 unentschieden. Zumindest die sollte anhalten. Ich sehe sie, wie gesagt, am Ende vorne, auch weil Union, ja, die Ergebnisse passten, ne? 4 Punkte haben sie eingefahren, aber fußballerisch war das, fand ich schon auch sehr, sehr bieder, was man bisher gesehen hat. Gegen St. Pauli standen sie ja teilweise gefühlt die letzten 20, 25 Minuten nur hinten drin und haben irgendwie gewartet, dass die Zeit umgeht. Also das war sportlich, spielerisch schon ein bisschen wenig und Leipzig hat da andere Mittel, wenn Union da wieder defensiv agieren wird, den Riegel zu knacken. Hat da einfach mehr Qualität. Deswegen, vielleicht wird es ja ein zäher Arbeitssieg für Leipzig, aber am Ende sollten sie es gewinnen.
So ist es. Und damit können wir jetzt, glaube ich, mal wieder zu einer vielleicht etwas spannenderen Partie übergehen, nach den Partien, wo es relativ deutlich war. Wolfsburg gegen Frankfurt ist die nächste Partie, über die wir sprechen in diesem Podcast. Und das bedeutet eben auch über zwei Mannschaften, die beide ein Spiel gewinnen konnten bis jetzt, die beide, ja, finde ich, durchaus positive Eindrücke hinterlassen konnten in dieser Saison, vor allen Dingen bei Frankfurt natürlich jetzt mit Ekitike und da im Sturm, während Wolfsburg natürlich eine Mannschaft ist, wo wir auch schon vor der Saison gesagt haben, jetzt mit Hasenhüttl eine ganze Vorbereitung, da erwarten wir uns ein bisschen mehr. Und das haben sie, finde ich, auch unterstrichen, nicht nur bei dem Sieg über Holstein zuletzt, sondern eben auch beim Auftaktspiel gegen die Bayern, wo es ja schon richtig eng war, ne, Alex? Also 2:3 am Ende verloren, guter Auftritt. Haben mir bis jetzt gut gefallen und sind deswegen in dieser Saison für mich wieder eine Mannschaft, vor der sich auch ein Kaliber wie die SGE durchaus in Acht nehmen muss.
Ja, ich denke, man duelliert sich hier auf Augenhöhe in der noch jungen Saison und das zeigen auch die Quoten auf. Das ist das Spiel mit den mit Abstand engsten, ausgeglichensten Quoten. 2,60 im Schnitt auf Wolfsburg, 2,60 im Schnitt auf Frankfurt. Je nach Wettanbieter variiert es ja dann ein bisschen nach oben oder unten, aber super ausgeglichen im Mittel. Unentschiedenquoten bei 3,50. Auf die gucke ich ehrlich gesagt reflexartig bei dem Spiel, Julius. Denn irgendwie könnte das gut sein, dass wenn man sich so auf Augenhöhe in der noch jungen Saison duelliert, man am Ende eben schiedlich friedlich mit einem Unentschieden vom Platz geht. Leistungstechnisch könnte ich es mir vorstellen, aufgrund dessen, was man bisher von den beiden Mannschaften gesehen hat.
Ja, vorstellen könnte ich es mir auch und ich glaube tatsächlich, dass wir hier generell über ja, eine Partie reden, die den Quoten entspricht, dass es spannend wird, eben wie gesagt, nicht so die anderen Spiele, die wir gerade besprochen haben. Spannenderweise gibt es dann auch ungefähr bei den doppelten Chancen das ist das gleiche, ne? 1,40er bis 1,50er Quoten auf beide Mannschaften, also wenn man da einen leichten Favoriten hat, aber dieses Unentschieden immer nicht ganz ausschließen kann, zumindest Richtung Kombischein, könnte das noch interessant sein. Ansonsten die Quoten, ja, die spielen halt alle so ein bisschen rein in das, was man erwartet. Auch die beide Treffenquoten, 1,50er bis 1,60er Quoten, ziemlich niedrig für beide Treffen als Tipp. Da wäre es deutlich höher, wenn wir sagen, bei einer trifft mindestens nicht, dann haben wir nämlich 2,25er Quoten im Schnitt. Das ist ziemlich hoch hingegen für so einen Tipp, aber leider sehe ich es auch eher so, dass da beide treffen werden. Vielleicht der naheliegendste Tipp darüber hinaus dann auch noch das Over 2,5, was damit einhergeht. Da gibt es zumindest 1,70er, 1,75er Quoten, also da kommt man in besser anspielbare oder lohnenswertere Quotenbereiche, wenn man in die Richtung geht. Das wäre für mich auch noch ein Tipp, der fast gesetzt ist, ja.
Mit Blick auf Statistiken übrigens, Frankfurt wartet seit 5 Auswärtsspielen auf einen Sieg, also hat 5-mal nicht mehr gewonnen in der Fremde. Und gleichzeitig hat Wolfsburg gegen keine andere Mannschaft so häufig in der Bundesliga gewonnen wie gegen Eintracht Frankfurt. 22 Siege gab es schon, gegen Gladbach und Stuttgart sind es genau so viele, also gegen keine andere Mannschaft mehr Siege. Das spricht so ein bisschen historisch-statistisch bedingt für den VfL oder zumindest für, ja, vielleicht geht es dann wirklich unentschieden aus. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte eher die doppelte Chance X2 auf dem Zettel. Also das Unentschieden als Absicherung und mit der Chance auf die Frankfurter. Oder wer es andersrum spielen will, wer sagt, ja, das Unentschieden, ja, das mag ich gar nicht. Draw no bet, ne? Dass es beim Unentschieden keine Wette gibt, dann auf die Frankfurter gehen, ist auch etwas, was ich auf dem Zettel habe. Ich habe also eher Frankfurt vorne, Julius. Wenn schon Augenhöhe vielleicht, ne?
Ja, dann halte ich da
Geniestreich.
mal abschließend gegen und sage, ich hätte, wenn, dann Wolfsburg leicht vorne. Glaube, die werden dieses Mal eine erfolgreiche Saison spielen und die Heimspiele gegen Mannschaften auf Augenhöhe, wenn es eine erfolgreiche Saison wird, vielleicht kippen die dann mal wieder in Richtung meiner Wölfe. wie wir es ja schon
Vielleicht.
öfter in diesem Podcast hatten. Samstagabend erwartet uns noch ein Spiel. Auch da wird es schwer, vielleicht die ganz große Spannung reinzureden. Aufsteiger Kiel, einer meiner Abstiegskandidaten Nummer 1, leider ja auch in dieser Saison, muss gegen die Bayern ran, die ja hier als haushoher Favorit ins Rennen gehen.
Ich glaube, du erinnerst dich nicht mehr, was letztes Mal bei diesem Matchup passiert ist. Kann das sein?
Ich weiß schon, dass wir im Pokal da was Besonderes erlebt haben, aber Bayern in gewisser Regelmäßigkeit in den letzten Jahren ja im Pokal früh gescheitert an kleineren Mannschaften, während sie in den letzten Jahren nicht so oft in der Bundesliga gescheitert sind. Also ich denke, dass wir da tatsächlich irgendwie doch ein Setup haben, wo es mir schwerfallen wird, das richtig spannend zu reden. Wir reden über Holstein, die wie erwartet für mich eben gestartet sind mit 2 Niederlagen in die Saison, auch wenn man sagen muss, das Spiel gegen Hoffenheim hat ja durchaus am Anfang ein bisschen Hoffnung gemacht, weil es eben zumindest wild war, weil man mitspielen konnte. Wolfsburg hat da schon deutlich eher, finde ich, die Limits dann auch aufgezeigt, wenn man es einfach klar runterspielt mit einem, ja, mit diesem Qualitätsvorsprung, den dann viele Mannschaften in der Liga haben, dann wird es für Holstein einfach schwer. Und Bayern hat diesen Qualitätsvorsprung, den Wolfsburg dann am Ende ja schon souverän ausgespielt hat, natürlich mal 10, mal 20, auch finanziell gesehen auf dem Platz. Deswegen, es fällt mir super schwer, Alex. Ich sehe hier schon auch den Handicap-Sieg auf jeden Fall. Wir erinnern uns, gibt immer mal wieder diese occasional 3-4-5-0-Siege der Bayern gegen kleinere Teams, gegen Aufsteiger. Vielleicht sogar das doppelte Handicap, wenn man richtig, richtig gute Quoten
jetzt
hier
aber,
will.
Jetzt hör auf.
Also,
die armen Kieler, die tun mir jetzt schon leid.
Ich mach die Regeln ja nicht.
Mal 10 ist ein Stichwort, also 10 ist das Stichwort in dem Fall, denn es gibt 10er-Quoten auf Holstein. Julius, du als Nordlicht, du musst doch da ein bisschen, kribbelst den gar nicht. Hier mal ein Risiko gehen, mal ein bisschen die doppelte Chance ausnutzen.
Ich will nicht so viel
Schade.
Persönliche Lebensgeschichten reinbringen, aber sagen wir es mal so, ich habe keine Liebesbeziehung zu Kiel.
Na, schade. Na gut, ich dachte, im hohen Norden hält man zusammen, tut man offenbar nicht. Ja, sehr, sehr schade, dass du zu den Bayern hältst. Aber okay, so bist du halt, muss man respektieren. Nee, Spaß beiseite, ich glaube auch, die Bayern gewinnen das. Das wird, fürchte ich, auch wahrscheinlich niemals so richtig knapp, ohne dass ich jetzt ein 4-0, 5-0 prognostizieren will, aber einfach einen souveränen oder sagen wir ungefährdeten Bayern-Sieg, den sehe ich hier. Leider, Klammer auf, Klammer zu, schon auch. Deswegen kann ich hier auch nicht so viel Stimmung herbeireden. Ich weiß auch nicht, ob die Kieler treffen werden. Also hier irgendwie die Quoten aufspitzen, aufpolieren mit Bayern gewinnt, mit Gegentor. Traue ich mich jetzt auch nicht unbedingt. Da sind die Kieler ein bisschen selber schuld, weil sie gegen Wolfsburg ja so wenig gezeigt haben. Deswegen kann ich hier keine Stimmung oder Spannung reinreden in dieses Spiel.
Ja. Wie gesagt, das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo ich bin. Nochmal gesagt, doppeltes Handicap gebe zumindest 2,40er-Quoten dann auf die Bayern und so ein 3-0. Ja, ausschließen würde ich das auch nicht wollen. Hier ist es jetzt nicht das erste Mal, dass Bayern 3-0, 4-1 in dieser Liga gewinnt gegen den Aufsteiger.
Ne? Ich habe aber nochmal eine Quote oder eine Statistik, die vielleicht dann doch zu interessanten Quoten findet, je nachdem, für welche man sich entscheidet. Denn, ich habe es nachgesehen, die Bayern haben seit 12 Auswärtsspielen nicht mehr zu 0 gespielt. Oder gewonnen, also gewonnen und gespielt. Ich habe es ja gerade gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob Kiel überhaupt trifft. Also wer sich denkt, ja, die Bayern, die kriegen aber immer ein Gegentor, kann ja auf Bayern gewinnt mit Gegentor tippen. Und diejenigen, die sich denken, naja, jetzt in Kiel endet diese Serie, von wegen, ne, 12 Spiele nicht mehr zu 0 auswärts, der kann ja auf Bayern gewinnt zu 0 tippen. Also kann man sich ja aussuchen, ist auf jeden Fall eine spannende Statistik. Und so kann man diese Quoten ein bisschen mehr aufpolieren, denn wir gehen ja alle von dem Bayern-Sieg aus, ne?
Ja, wir gehen von dem Bayern-Sieg aus und deswegen glaube ich tatsächlich, ja, können wir eigentlich weitermachen. Bevor wir weitermachen, aber auch nochmal der Hinweis, gerade mit den Bayern und mit Kiel beschäftigt sich auch Beidfüßig, das Videoformat der Wettbasis, findet ihr sowohl auf wettbasis.com als auch auf YouTube. Könnt ihr gerne mal reinschauen, unter anderem unter der Frage eben, ob Kiel und wie Kiel irgendwie dieses Wunder gegen die Bayern schaffen könnte, das findet ihr bei Wettbasis. Beidfüßig, dem Videoformat. Genauso findet ihr natürlich alle Infos rund um Fußball und das gesamte Sportwochenende. Also wir sind ja auch wieder in der NFL-Season. Ich weiß, das interessiert immer mehr deutsche Hörer zum Beispiel auch. Da werdet ihr auf jeden Fall auch auf wettbasis.com abgeholt, bekommt Analysen, Vorschauen, Tipps von Experten. Da werdet ihr auf jeden Fall gut versorgt auf wettbasis.com. Und wir sind dann noch gut versorgt hier, Alex, mit 2 weiteren Sonntagsspielen. Augsburg gegen St. Pauli ist das, was einem ja, an einem verschlafenen Sonntag direkt wieder aus dem Bett holt, ne? Augsburg, Pauli.
Nee, mich nicht.
Los,
Ich
du
weiß
guckst noch im Liegen, sagst du.
auch, dass du das sehr ironisch meintest, weil du nicht angetan bist von diesem Matchup und weil du auch nicht angetan bist vom FC St. Pauli. Da sind wir wieder bei persönlichen Präferenzen im hohen Norden. Ich weiß, du hältst es eher mit dem HSV. Heißt, du bist nicht so wohlgesonnen gegenüber dem FC St. Pauli und ich bin jetzt gespannt, ob sich das auch in deinem Tipp niederschlägt. Ich fürchte nämlich ja.
Das hat ja nichts mit Fürchten zu tun und auch gar nicht unbedingt mit persönlicher Präferenz. Es ist schon so, kann man sich auch anhören. Ich habe erläutert, inhaltlich, warum ich glaube, bei St. Pauli könnte es genauso eine schwere Saison werden wie bei Kiel. Und der Start verlief ja schon mal sehr ähnlich. 1 zu 0 gegen Union jetzt verloren, 2 zu 0 gegen Heidenheim verloren. Das sind auch keine Mannschaften, die wir oben in der Tabelle erwarten. Also vielleicht sogar gegen Konkurrenz um den Klassenerhalt. Schon zwei Niederlagen direkt eingesteckt. Selber immer noch kein Tor erzielen können. Und da sind wir eben auch an einem Punkt. Der Aufstiegstrainer ist weg. Du siehst jetzt auch bei Brighton, Hützeler, durchaus ein guter Trainer, der dir da flöten gegangen ist. Wieder jemanden geholt, wo man noch nicht weiß, was man erwarten kann und immer noch ein bisschen auf Handschrift wartet, die unter Hützeler eben ganz deutlich war. Die fehlt ihm. Ihn fehlt weiter mit Hartl, dieser Spieler, der im Offensivspiel einfach super viel geprägt hat. Das merkst du. Und gerade wenn dir die Torgefahr so abgeht, wenn du dann eben einen Kader hast, der qualitativ ja, eben genau da, wo sie gerade stehen, nämlich in der Abstiegszone anzusiedeln sind, dann wird es schwer. Und dann wird es auch schwer gegen ein Augsburg, das eben ja, qualitativ, was den Kader angeht, doch deutlich besser aufgestellt ist aus meiner Sicht. Aber auch ganz dringend jetzt mal einen Sieg bräuchte, damit man nicht dann eben daneben St. Pauli ganz unten steht.
Ja, und mit dem Sieg, glaube ich, wird es schwer, denn in Augsburg, da kann es immer mal ungemütlich werden, auch für die Großen, ne? Das wissen wir ja allzu gut. Die sind auch der Favorit mit nur niedrigen, sehr niedrigen Zweierquoten gegenüber 3,45 auf St. Pauli. Ich bin da ehrlich, an den St. Pauli-Sieg glaube ich nicht. Nicht, weil ich sie nicht wünsche, sondern ich fürchte, oh, das wird ein bisschen eng. Also mit Glück holen sie ihren ersten Punkt, oder was ist mit Glück? Vielleicht können sie den einfach auch erkämpfen, ne? Werder hat das in Augsburg ja auch vorgezeigt, wie das geht. Aber ich neige so ein bisschen eher zum Augsburg-Tipp hier im Dreiweg. 100% sicher bin ich mir nicht, aber wenn, dann würde ich sagen, Augsburg kann das schon gewinnen. Ich habe aber eine spannendere Frage als der Dreiweg-Tipp für dich. Und zwar, St. Pauli hat ja noch kein Tor geschossen, Julius. Schaffen Sie es im dritten Spiel endlich ihr erstes Tor zu schießen? Das wäre ja auch eine kleine Befreiung.
Ja, das wäre eine kleine Befreiung und das könnte natürlich auch eine spielentscheidende Sache hier sein. Ich glaube schon, dass man mit einem Treffer hier auch gute Chancen auf den Punkt dann vielleicht hätte, wenn man, also Augsburg wird treffen. Das ist, glaube ich, so einer der Tipps, die wir abgeben können. Und dann ist es, glaube ich, schon so, wenn man eben weiter so harmlos bleibt offensiv, dann wird man dieses Spiel auch verlieren. Und dann ist der Start natürlich doch irgendwie komplett missglückt. Und tatsächlich, glaube ich, die Gefahr ist da. Augsburg weiß schon, wie man es unangenehm macht, weiß schon, wie man den Gegner nervt. Das ist immer eine der Stärken dieses Vereins gewesen, gerade zu Hause. Man wird da, glaube ich, viel drin setzen, das Spiel eben auch eh so eklig zu halten, dass eine Mannschaft, der gerade Selbstbewusstsein fehlt, vielleicht tatsächlich noch eine Woche länger auf ihr erstes Tor warten muss.
Ja, ich bin gespannt, denn Augsburg ist ja hinten jetzt nicht so sattelfest unter Toro. Wir haben ja auch schon 6 Gegentore kassiert, ne? In der noch jungen Saison. Keine Mannschaft hat mehr Gegentreffer kassiert. Also da sollte ja schon was gehen, tormäßig für St. Pauli. Wer aber nicht dran glaubt, für den habe ich einen super spannenden Tipp. Mal losgelöst von den üblichen normalen Tipps, die wir hier so abgeben, mal was anderes. Erzielt St. Pauli ein Tor? Wenn man da auf Nein tippt, Julius, gibt es Dreierquoten, je nach Wettanbieter. In dem Fall Interwetten bietet eine 3,50 darauf, dass St. Pauli kein Tor erzielt. Jetzt haben die noch keins geschossen und spielen auswärts bei Augsburg. Es wäre ja jetzt nicht so ungewöhnlich, wenn sie 1-0 oder 2-0 verlieren, ne? Und dann kommen Dreierquoten an. Ich finde, das ist ein erstaunlich gutes Value.
Ja, also wie gesagt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es im Bereich des Möglichen liegt. Und dann haben wir da natürlich tatsächlich sehr, sehr spannende Quoten. Finde ich auch einen spannenden Tipp, den man abgeben könnte, der vielleicht dann auch Hand in Hand noch mit einem Dreiweg-Tipp auf Augsburg geht. Denn wie gesagt, ich glaube, wenn Pauli kein Tor erzielt, wird es auch schwer, hier überhaupt Punkte mitzunehmen. Und wir nehmen, ja.
Ja, der Tipp wäre dann Augsburg gewinnt zu 0. Da findet man auch schöne Notationen vor, ne?
Ja, auf jeden Fall. Dann lass uns das doch so mitnehmen und ja, mein HSV-Herz schlägt hoch. Von Pauli kommen wir direkt zu Bremen. Was für ein schöner Sonntag. Mainz gegen Bremen ist das Spiel, was diesen wundervollen Sonntag aus HSV-Sicht abschließen wird. Und ja, die Mainzer haben sich anscheinend gut in die Saison gekämpft, muss ich erstmal konstatieren als Einstieg. Wenn ich mir direkt die Dreiwegquoten angucke, Alex, da ist man ganz schön klarer Favorit, ne? 2-0er-Quoten gegenüber 3-6er-Quoten bei Werder. Das ist für Mannschaften, die ich auf natürlichem Weg erstmal auf Augenhöhe einordne, dann in die Tabelle gucke und sie sind direkte Tabellennachbarn. Beide haben zweimal unentschieden gespielt. Mainz jetzt auch nicht der absolute Hexenkessel. Da ist ein Ungleichgewicht Richtung Werder für mich, wo ich ein bisschen hellhörig werde. 3-6er-Quoten in einem Spiel auf Augenhöhe, nicht so verkehrt.
Absolut, bin ich voll bei dir. Ich finde auch, da sind die Quoten zu hoch. Das bedeutet für uns natürlich spannendes Value. Und wir erinnern uns, dieses Spiel gab es ja im Kalenderjahr 2024 schon einmal im Februar, logischerweise in der Rückrunde. Da hat Werder 1-0 in Mainz gewonnen, Julius. Also wenn das wieder klappt, 360er Quoten im Schnitt, das ist schon bemerkenswert. Letztes Jahr übrigens, also das Jahr davor, die Saison davor, gab es ein Unentschieden in Mainz. Es ging 2-2 aus. Das Jahr davor hat Werder Bremen 1-0 in Mainz gewonnen. Also sie sind auch drei Auswärtsspiele ungeschlagen in Mainz. Ich kann hier nicht logisch herleiten, warum die Quoten hier so ein Ungleichgewicht darstellen und so gut oder hoch sind auf Werder Bremen.
Ja, also es ist tatsächlich, finde ich, auch ein bisschen unerklärlich, gerade auch wenn du anguckst, natürlich Mainz vielleicht die bessere Offensive schon gut ins Rollen gekommen, aber sie haben eben auch gleichzeitig 4 Tore schon kassiert. Also es macht sie für mich definitiv zu den angreifbareren Mannschaften nach 2 Spieltagen. Ich glaube schon, dass Werder da in der Lage ist, das auch mal auszunutzen. Und wir haben ja jetzt so ein Ungleichgewicht bei den Quoten, dass wir tatsächlich 1,8er-Quoten auf die doppelte Chance Unentschieden und Werder immer noch möglich haben. Also hohe 1er-Quoten auf eine doppelte Chance in einem Spiel von Tabellennachbarn, die man, glaube ich, auch qualitativ sehr nah aneinander sehen kann. Das ist schon eine spannende Möglichkeit, da eben ja, ordentlich was abzudecken und trotzdem noch eine ordentliche Quote zu bekommen. Also für uns als vom Tippaspekt drauf geguckt, eigentlich immer ein Geschenk, wenn man sagen kann, hey, das springt mir total ins Auge. Muss aber auch sagen, ich teile das einfach wirklich auch in der Einschätzung nicht. Ich sehe die beiden da durchaus in der Lage, sich gegenseitig weh zu tun und ich sehe keinen, der ganz offensichtlich dem anderen viel mehr wehtun wird, wenn wir in dieser Metapher bleiben. Also, ich würde sie dich dabei beisammen sehen und das lohnt sich dann halt mehr, das Ganze Richtung Bremen so ein bisschen auszuspielen, weil die Tipps eben einfach lukrativer sind.
Ja, ich versuche das ein bisschen zu ergründen. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Quotenungleichgewicht daher rührt, dass Mainz seit 11 Spielen ungeschlagen ist. Also saisonübergreifend 11 Spiele keine Niederlage. Unter Henriksen läuft es richtig, richtig gut. Es sind natürlich auch immer mal wieder Unentschieden dabei, aber ich glaube, diese Serie könnte dazu beitragen, dass sie hier dann doch als recht klare Favorit ins Rennen gehen. Wie gesagt, für mich sind es nicht zwingend, zumindest nicht so klar. Ich finde das Value auf Bremen spannend, auch wenn ich jetzt kein klares Bauchgefühl habe, wie dieses Spiel ausgeht. Ich finde das super schwer zu prognostizieren. Aber das Value ist für Werder da und deswegen kann man das mal anspielen, mal losgelöst von Bauchgefühlen. Denn wie gesagt, im Dreiweg, schwierige Nummer.
Im Dreiweg ist es ja eine schwierige Nummer, aber wie gesagt, da lohnt sich halt eine Richtung. Das ist so ein bisschen mein Denkanstoß. Ich gehe tatsächlich hier ganz traditionell hinten raus auf die doppelte Chance, Alex. Da gibt es einfach gute Quoten, wenn wir hier bei Werder eh schon mit diesen guten Quoten verwöhnt werden. 1,85er Quoten in der Spitze auf die doppelte Chance unentschieden oder Werder. 2 von 3 sehr gut möglichen Spielabgängen abgedeckt, eine ordentliche Quote mitgenommen, ausgenutzt, dass es da dieses Ungleichgewicht gibt. Damit bin ich als Tipp zufrieden und würde sagen, damit können wir aus diesem Bundesliga-Wochenende rausgehen, uns jetzt ein wenig erholen, während wir Bundesliga gucken, um uns dann Montag direkt wiederzuhören, Alex. Und da kannst du mir ganz in Ruhe mal erklären, wie die Champions League denn jetzt funktioniert in diesem neuen System.
Oh Gottes Willen.
Wer das vorher wissen möchte, bevor Alex erklärt oder wo ich mithören möchte, ob Alex das gut erklärt, der kann natürlich auch nochmal reinschauen. Auch da gab es beim Wettbasis-Videoformat schon eine kleine Erklärung Richtung Champions League. Also bereitet euch gerne mit uns vor. Wir machen Hausaufgaben, damit wir ganz ordentlich über die Königsklasse reden können, die nächste Woche endlich losgeht. Montag ist das. Bis dahin Bundesliga. Danke fürs Einschalten. Bis bald. Ciao.